Deutschlandfunk. Der Tag.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
Donald Trump spricht also schon von Wahlbetrug. Heute Morgen war das um kurz nach 8 deutscher Zeit. Und er hat damit am Ende dieser US-Wahlnacht das gemacht, was viele seiner Kritiker schon lange vorhergesagt haben. Er zieht diese Wahl in Zweifel, noch bevor überhaupt alle Stimmen ausgezählt sind. Und ja, er will auch den obersten Gerichtshof anrufen.
We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay?
Diese O-Töne, die ich hier einspiele, die sind natürlich an sich schon problematisch, weil damit heute millionenfach überall auf der Welt ein weiteres Trump-Narrativ verbreitet wird. Der Präsident als Opfer einer finsteren Kampagne. Joe Biden ist da übrigens deutlich anders aufgetreten. Er als klassischer Wahlkämpfer, als Mann, der seine Leute bis zum Schluss zum Durchhalten aufruft.
But I'm optimistic about this outcome. Keep the faith, guys. We're gonna win this. Thank you, thank you, thank you.
Wir sprechen über Trump, Biden und über die zurückliegende Wahlnacht gleich mit Markus Pindur in Washington. Und wir klären mit ihm natürlich auch, wie das gerade läuft mit dem letzten Auszählen der Stimmen und wie lange es noch dauern könnte bis zu einem Ergebnis. Und wir wollen natürlich auch wissen, was diese Hängepartie für Deutschland und für den Rest der Welt bedeutet. Dazu hole ich mir Klaus Remme, unseren Außenpolitik-Experten in Berlin. Alles an diesem Mittwoch, dem 4. November 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Hallo Markus, grüß dich.
Ich grüße dich.
Markus, wir haben gerade diesen O-Ton aus Washington nochmal gehört von Donald Trump, wie er heute Morgen angekündigt hat, dass er vor den Supreme Court, vor das oberste Gericht ziehen will. War das in dieser Wahlnacht der Wendepunkt?
Das wird sich noch zeigen. Ich glaube, dass er nicht. Der Präsident war einfach wütend. Er war wütend, weil sein Lieblingsnetzwerk, sein TV-Netzwerk Fox News, Arizona relativ früh für Joe Biden ausgerufen hatte. Das passte ihm überhaupt nicht. Daran mäkelte er herum. Und dann ließ er sich eben hinreißen zu diesen Äußerungen, beziehungsweise die entsprechen ja auch eigentlich seinem Naturell. Er hat ja seit Wochen schon gesagt, wenn er verlieren würde, dann sei das nur auf Betrug zurückzuführen. Und er sprach auch tatsächlich von einem Betrug an der Nation. Und das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Da werden Stimmen ausgezählt. Und zwar so, wie es immer war. Stimmen werden immer nach dem Wahltag noch für mehrere Tage ausgezählt. Es ist völlig normal. Das amerikanische Militär zum Beispiel schickt seine Stimmen immer per Briefwahl. Die Stimmen der Soldaten werden auch nach dem Wahltag ausgezählt. Man kann am Wahltag selbst gar kein vollständiges offizielles Ergebnis haben. So, wenn das Ergebnis klar ist, also wenn mit großen Margen gewonnen und verloren wird, dann ist das kein Problem. Dann kann man schon am Wahlabend sagen, es wird sich nichts ändern am Ergebnis. Dieser oder jener Bundesstaat geht an diesen oder jenen Kandidaten. Wenn es aber sehr, sehr eng ist und in den drei Staaten des sogenannten blauen Wand, die früher immer demokratisch gewählt haben und 2016 alle ganz, ganz hauchdünn an Donald Trump gegangen sind, in diesen Staaten ist es halt wieder besonders knapp. Und da wollte der Präsident an einem Punkt, als er gerade vorne lag bei der Auszählung, einfach mal anmelden, dass er das gerne abbrechen will. Nun kann der Präsident weder darüber verfügen, wie die Einzelstaaten damit umgehen, mit ihrer Wahlauszählung, noch kann er das in irgendeiner Art und Weise auf die Schnelle gerichtlich durchsetzen. Das wird einfach zunächst einmal gemacht, es wird auch weiter ausgezählt. Donald Trump müsste sich erst einmal durch die Landesgerichte bewegen und bevor er überhaupt vor einen Bundesrichter gehen könnte. Und dann müsste der Supreme Court diesen Fall auch noch an sich ziehen. Das heißt, das ist zusammen mit diesem Betrugsvorwurf einfach insgesamt ein Unterlaufen der Normen der verfassungsmäßigen Ordnung der USA. Das kann man einfach nicht anders ausdrücken.
Markus, als du das heute Morgen gehört hast, Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ist das jetzt tatsächlich eine Verfassungskrise, die die USA da haben?
Nein, noch ist es keine. Es kann aber eine werden. Und auf jeden Fall Donald Trump geschafft hat, und das hat er ja schon monatelang vorher vorbereitet, ist, den Wahlprozess insgesamt zu delegitimieren. Egal, wer diese Wahl jetzt gewinnt, der wird ein beschmutztes Ergebnis mit sich nach Hause nehmen. Und diese Wahl wird delegitimiert sein in den Augen der Anhänger der jeweils anderen Partei. Und das ist ein politischer Flurschaden. Das ist nicht einfach nur, ein rhetorischer Fehlgriff. Nein, das ist politisch wirksam. Da werden Leute aufgestachelt, da werden neue Fronten eröffnet. Das ist ein Schlag ins Kontor der amerikanischen politischen Kultur. Und das habe ich auch sofort gedacht. Und ich habe gedacht, ich war wirklich entsetzt, als ich das hörte.
Wenn Donald Trump jetzt tatsächlich den Rechtsweg einschlagen will, du hast ja gesagt, dass es möglicherweise auch gar nicht dazu kommt. Aber jetzt mal angenommen, er macht das tatsächlich. Würde das auch heißen, dass sich diese Wahl oder das Auszählen oder zumindest die Zeit, bis wir wirklich ein feststehendes Ergebnis haben, dass sich diese Zeit noch sehr lange hinzieht?
Nein, das wird mit diesen Klagen nicht zu verhindern sein. Der Prozess läuft. Es wird ausgezählt. Wir müssen alle nur ein wenig Geduld haben. In Pennsylvania zum Beispiel, um bei diesem Bundesstaat zu bleiben, da ist es so, wer bis am Wahltag den Poststempel auf seinem Wahlbrief hat und den dann eincheckt, der kann damit rechnen, dass der noch 3 Tage, wenn er 3 Tage später eingeht, auch noch gewertet wird. Das heißt, in Pennsylvania wird man so oder so bis Freitag abwarten müssen, bis wirklich alle Wahlbriefe da sind und alle Stimmen gezählt werden können. Dieser Prozess, der ist unterwegs und der wird geregelt durch die jeweiligen Gesetze, die Wahlgesetze der Einzelstaaten. Da kann der Bund auch nicht viel anrichten und auch der Supreme Court hat nur bedingt Möglichkeiten, das zu tun. Er hat es zum Beispiel getan in einem Fall, in Michigan. Da ging es darum, dass ein Exekutivbeamter, also ein Mitglied, ein Regierungsmitglied des Einzelstaates, die Frist verlängern wollte, bis zu der solche Wahlbriefe noch empfangen werden können. Und da hat der Supreme Court gesagt, nein, das geht so nicht, das kann nicht einfach die Exekutive in dem Bundesstaat entscheiden, das muss die Legislative entscheiden. Und in Pennsylvania, wo es diese gesetzliche Regelung gibt, dass eben 3 Tage nach der Wahl noch Wahlbriefe eintreffen dürfen, da hat der Supreme Court das bestätigt, dass das rechtmäßig sei, weil es eben die Gesetzgebung der Einzelstaaten sei und von der Legislative abgesegnet. Das ist der Punkt bei der ganzen Sache.
Markus, was jetzt viele heute Morgen sicher überrascht hat, ist, dass es überhaupt so knapp wird. Ich meine, wir haben hier auch immer wieder gesagt, es könnte sein, dass es knapp wird. Es könnte sein, dass diese ganzen Voraussagen über einen Vorsprung von Joe Biden, über so einen deutlichen Vorsprung gar nicht stimmen, dass das alles mit Zweifeln behaftet ist. Aber es ist jetzt ja tatsächlich so gekommen. Die Überraschung ist trotzdem da. Da frage ich mich, was hat Donald Trump richtig gemacht, um diese ganzen Stimmen zu kriegen, um diese ganzen Staaten tatsächlich, diese ganzen US-Bundesstaaten tatsächlich für sich und seine Kampagne zu holen?
Vielleicht fangen wir mal damit an, was die Umfrageinstitute wieder einmal falsch gemacht haben. Sie haben den Faktor Donald Trump einfach unterschätzt. Und sie haben unterschätzt, dass viele Menschen einfach nicht die Wahrheit sagen, wenn sie von Umfrageinstituten befragt werden. Und wenn sie dann eine Antwort geben müssen, von der sie selber denken, dass sie vielleicht stigmatisiert ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Donald Trump hat 2 Wochen lang und schon auch davor, aber in den letzten 2 Wochen besonders, einen sehr intensiven Reisewahlkampf geführt. Und zwar insbesondere in diesen 3 Staaten, Michigan, Wisconsin und Pennsylvania, wo er genau wusste, dass er sie behalten muss und dass er sie nur sehr knapp gewonnen hat, 2016. Und das trägt Früchte. Die Mobilisierung seiner Wähler ist ihm wirklich gut gelungen, das muss man einfach sagen. Und das hat er richtig gemacht und da rührt auch dran, dass sozusagen die Umfrageergebnisse, die es vorher gab und die sehr stabil waren und die auch weit über den Umfragelagen, die Hillary Clinton hatte, dass diese Umfrageergebnisse dann so nicht eingetreten sind. Viele Statistiker haben aber auch schon im Vorfeld gesagt, dass alles passieren kann, ihrer Ansicht nach, von einem knappen, äußerst knappen Wahlsieg Donald Trumps bis zu einem Erdrutschsieg für Joe Biden. Dieser Erdrutschsieg hat sich nicht bewahrheitet und jetzt gerade ist es wirklich sehr, sehr knapp und es geht um genau wieder diese drei Blue Wall Staaten, in denen Hillary Clinton so knapp verloren hat, weil sie sie vernachlässigt hat im Wahlkampf, was Biden nicht getan hat.
Mal angenommen, Donald Trump geht jetzt tatsächlich aus dieser Wahl als Sieger hervor nach diesem ganzen Hin und Her. Was erwartest du dann von ihm? Wie wird er dann auftreten?
Nun, er wird entfesselt sein. Er wird Donald Trump auf Steroids sein, wie man so schön sagt im Englischen. Denn er muss sich ja nicht mehr um seine Wiederwahl scheren. Er hat mittlerweile nur noch Ja-Sager um sich herum geschart. Und die Europäer werden sich warm anziehen können. Ich rechne auch damit, dass er in irgendeiner Form den NATO-Vertrag unterlaufen wird oder gering achten wird oder dazu irgendeine Ankündigung macht, wenn er nicht gar komplett aus der NATO austritt. Das wird für uns Deutsche insbesondere eine Katastrophe. Und dann können wir uns wirklich warm anziehen, sicherheitspolitisch. Und dann muss man auch sagen, dann passiert auch mit der politischen Kultur dieses Landes weiterer Flurschaden. Denn Donald Trump wird weiterhin das Land spalten, die Gesellschaft spalten. Er hat sich durch rassistische Äußerungen hervorgetan. Er hat mit Rechtsradikalen geflirtet. Immer wieder. Und diese Art des Verhaltens wird schwere Folgen für die politische Kultur dieses Landes haben. Die USA werden noch mehr mit sich selber beschäftigt sein, noch weniger Einfluss nehmen auf das, was wir globale Ordnung nennen, was ja sowieso immer anfechtbar ist und was auch immer nie perfekt ist, aber wo die USA doch immer die Garantiemacht waren, die letzte Garantiemacht, die so etwas sichert. Das wird alles schwierig werden und die Europäer können sich dann wirklich warm anziehen.
Da sprechen wir auch gleich noch drüber mit Klaus Remme in Berlin. Ich würde zum Schluss gern von dir noch wissen, wir haben jetzt viel über Donald Trump gesprochen. Wir zeichnen das hier auf um 14:45 deutscher Zeit. Was ist denn eigentlich bisher von den Demokraten zu hören über diese ganzen Entwicklungen der letzten Stunden?
Also Joe Biden hat erstmal einen sehr geschickten Schachzug gemacht, indem er vor Donald Trump bereits an die Öffentlichkeit getreten ist. Wir haben uns alle zunächst gefragt, warum er das macht. Und ich nehme an, er war vorgewarnt oder er hat es auch geahnt, denn es war ja teilweise schon ventiliert worden aus Kreisen von Donald Trump, dass Trump am Abend antreten würde, auch wenn er noch nicht 270 Wahlmännerstimmen hätte und seinen Sieg erklären würde. Genau das ist ja passiert. Also Joe Biden ist vorher schon an die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt, wir müssen abwarten, bis die Stimmen ausgezählt sind, bis das legitime Verfahren beendet ist. Und dann erst wissen wir das Ergebnis. Ich bin guter Dinge. Er hat seinen Anhängern natürlich auch Mut machen wollen. Aber er ist dieser Narrative, von die Trump in die Welt gesetzt hat, ist er schon vorher entgegengetreten. Und es gab nach dem Auftritt von Trump auch einen sehr, sehr scharfen Kommentar der Wahlkampfleiterin von Joe Biden dazu. Also man hat damit gerechnet, weil das sich in den letzten Monaten ja schon ankündigte, in den letzten Wochen immer noch mehr und in den letzten Tagen wurde das ja tatsächlich von Mitarbeitern von Trump an die Presse getragen, dass Trump vor die Öffentlichkeit treten könne in der Wahlnacht, ohne eine Mehrheit zu haben und trotzdem seinen Sieg verkünden würde. Und da hat Joe Biden vorab doch sehr clever reagiert.
Markus, dann danke ich dir bis hierher vielmals und wir werden das hier natürlich auch hier im Podcast in den nächsten Tagen bestimmt genau verfolgen. Markus Pinde in Washington, vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Und wie versprochen gehen wir zu Klaus Remme in Berlin. Hallo Klaus, grüß dich.
Hi, grüß dich Tobias, hallo.
Klaus, du warst ja die ganze vergangene Nacht für uns im Studio, hast da verschiedene DLF-Sendungen begleitet als USA-Kenner, als Experte, heute Morgen ja auch in der Frühsendung, in den Informationen am Morgen, zusammen mit Philipp May. Mit dem habe ich ja gestern schon gesprochen. Wie hast du denn diese Wahlnacht erlebt?
Tobias, ich war nicht im Studio. Wir haben einfach aufgrund der Pandemie Vorkehrungen getroffen und ein bisschen gehofft, dass wir technisch auf sicheren Füßen stehen. Ich war im Homeoffice und wir haben tatsächlich versucht, eine Art Co-Moderation mit starkem, viel stärkerem Anteil für Philipp über die Bühne zu kriegen, mit einer Audioleitung, die sich als stabil erwiesen hat, mit einer Sichtverbindung, die sich auch als stabil erwiesen hat. Und wir haben das mitunter ja auch jetzt hier im Podcast, wenn es Zeitverzögerungen gibt und man sieht, die Synchronisation von Lippen und Sprache passt nicht. Das kann alles sehr, sehr mühsam sein, war es aber überhaupt nicht. Also in der Beziehung hat wirklich alles gut geklappt.
Das war auch mein Eindruck, dass das technisch alles einwandfrei lief.
Ja, es lief technisch einwandfrei. Am Ende die Trump-Rede, ne, das war natürlich so ein bisschen ein Wabonspiel. Ja, wann treten die beiden auf? Wann gehen wir ins Programm? Also wenn der Deutschlandfunk die Nachrichten unterbricht oder aber auslässt, das ist aus der Binnensicht des Deutschlandfunks keine Petitesse. Das haben wir uns wohl überlegt. Dazu kam es glücklicherweise nicht, aber da saßen wir ein bisschen wie auf heißen Kohlen, und der Trump-Auftritt, der kam dann eben gegen Ende und hat dieser Wahlnacht aus unserer Sicht dann einen aus meiner Sicht desaströsen Höhepunkt verpasst. Und wenn du fragst, wie habe ich die Nacht erlebt, ich bin vor einer Stunde, wie spät haben wir es jetzt, 3:30 zeichnen wir auf, aufgewacht. Ich habe erstmal, ich habe schlicht und einfach erstmal die Küche geputzt, weil mir einfach so viele Dinge durch den Kopf gegangen sind. Was hast du da eigentlich alles gesagt? Vieles ist ja auch spontan. Gerade eben diese Reaktion auf Trump, warst du da zu subjektiv? Denn diese Empörung, die ich empfunden habe, die habe ich, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht. Und als die Küche sauber war, war mir klar, ich bereue in der Hinsicht gar nichts.
Also die Empörung, davon haben wir ja auch gerade schon von Markus Pindur gehört. Erklär uns das doch einfach mal. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du Trump da gehört hast, wie er gesagt hat, das ist alles Betrug und wir gehen jetzt vor den Supreme Court?
Na, man könnte natürlich sagen, das ist doch nichts Neues. Das ist genau das, was wir befürchtet haben, genau das, was als Spekulation geisterte, dass er sich frühzeitig, voreilig, verfrüht, wie man auch immer das nennen will, zum Sieger erklärt, um taktisch eine bessere Ausgangssituation zu haben. Wir haben ja auch bei Biden gerätselt, warum kommt er jetzt raus? Also am frühen Morgen deutscher Zeit, weil ja auch für ihn noch nicht klar war, ob das Ganze positiv für ihn ausgehen würde. Aber es war absehbar, dass das sich ziehen würde. Und ich glaube, es war für ihn auch absehbar, dass Trump das Wasser nicht halten würde. Insofern, glaube ich, ist er in Vorlage gegangen, hat sich vom Ton her verglichen, moderat geäußert, auch wenn er seinen Sieg in Aussicht gestellt hat, seine Zuversicht ausgedrückt hat. Das ist etwas anderes, als zu sagen, A, habe ich diese Wahl gewonnen, B, unterliegen wir hier einer großen Täuschung und C, ziehe ich vor den Supreme Court.
Okay, Klaus, du hast für uns auch immer die Berliner Politik im Blick, auch die deutsche Außenpolitik. Was bedeutet diese Hängepartie in den USA? Was bedeutet die jetzt für Deutschland?
Man könnte sagen, es gibt eine Art Gnadenfrist. Solange diese Hängepartie andauert, kann man sich an die Hoffnung klammern, dass es zu einem Machtwechsel im Weißen Haus kommt. Das wäre enorm wichtig. Aber natürlich muss man sich spätestens jetzt, wenn nicht in den vergangenen Wochen, auch schon mit der Option befassen, dass wir hier weitere 4 Jahre, ich sage das bewusst, durchhalten müssen. Und dass anstatt angesichts drängendster Probleme über konstruktive Politik zu reden, 4 Jahre weitere Abwehrschlacht bevorstehen gegen das Weiße Haus, das in vielen Punkten aus einer Position der Stärke heraus operiert, gerade im Vergleich zu diesem schwierigen politischen Tier Europäische Union.
Hast du denn da den Eindruck, dass die deutschen Politiker und Politikerinnen da in den letzten 4 Jahren etwas gelernt haben, dass die sozusagen sich so ein bisschen, vielleicht kann man das so sagen, emanzipiert haben von den USA und sich tatsächlich nicht nur so geäußert haben, sondern es tatsächlich auch umgesetzt haben, etwas eigenständiger zu denken?
Ja, da ist etwas entstanden, aber der Unterschied oder das Kräfteverhältnis ist so unterschiedlich, dass das einen immer noch, auch nach 4 Jahren, ein zartes Plänzchen ist. Da ist etwas zu beobachten und ich glaube, es ist einer der positiven Effekte, der wenigen positiven Effekte von Donald Trump in der ersten Amtszeit, dass die Europäer gezwungen waren und die Deutschen gezwungen waren, sich hier stärker zu engagieren und eine Entwicklung in Gang zu setzen, die endlich jenseits von Sonntagsreden dieses Fernziel, das muss man ja sagen, der europäischen Souveränität Wirklichkeit werden lässt. Aber jenseits dessen, ich kenne niemanden in diesen 4 Jahren, mit dem ich geredet habe, der skeptisch auf Trump schaut, der gesagt hat, naja, das halten wir zur Not auch noch eine zweite Amtsperiode durch. Alle waren der Ansicht, 4 Jahre schaffen wir mit Hängen und Würgen, ohne dass Schäden an Strukturen entstehen, Schäden, die möglicherweise irreparabel sind. Wenn es in eine zweite Amtszeit geht und wir auf 8 Jahre Dauerkonflikt mit dem Weißen Haus hinauslaufen und der Kongress in der Hinsicht immer noch gespalten ist, es sieht ja danach aus, dass die Republikaner ihre Mehrheit behalten, dann geht das nicht spurenlos vorbei.
Ich glaube, das war Norbert Röttgen, der das heute Morgen im Fernsehen so gesagt hat, dass hier irgendwie die Gesetze der Mathematik nicht ganz zutreffen, dass in diesem Fall 4+4 deutlich mehr ist als 8. Also das nicht einfach, dass man, wenn man einfach 4 Jahre draufrechnet.
Habe ich nicht gehört, aber das trifft. Das,
genau. Ja. Wenn wir jetzt mal den Blick etwas weiten, gibt es möglicherweise auch Länder, die davon profitieren, dass wir da jetzt in dieser Hängepartie sind, in diesem Vakuum, in dem es sozusagen keine, möglicherweise für längere Zeit, keine richtige Autorität gibt in den USA?
Der potenzielle Gewinner sitzt in Peking. Es ist aus doppeltem Grunde in Peking. Es sind ja nicht nur wir, die unter dieser Hängepartie leiden, es sind ja auch die Vereinigten Staaten selbst. Wir wissen nicht, wie lange dieser Machtkampf um das Weiße Haus dauert. Wir wissen nicht, wie sich die Fronten weiter verhärten in der Gemengelage zwischen Kongress und Weißem Haus. Wir wissen nicht, wie sich Donald Trump entwickelt, ob er sich weiter radikalisiert angesichts der Tatsache, dass er eben nicht wiedergewählt werden muss. Wir wissen nicht, wie groß die Verwerfungen wirtschaftlicher Natur sind in den Vereinigten Staaten angesichts einer Pandemie, die ja dort ungebremst ist und zu einem enormen wirtschaftlichen Schaden führt, während China zumindest von außen betrachtet so autoritär das auch geregelt wird, wirtschaftlich scheinbar im Moment besser aus dieser Krise herauskommt. All das wird das Kräfteverhältnis zu Ungunsten des Westens in Anführungsstrichen verschieben.
Klaus, was meinst du denn dann? Wie werden wir dann die nächsten Tage und Wochen verbringen? Was wird da passieren? Was ist dein Szenario, von dem du ausgehst?
Noch werden wir uns auf jede Zahl hinter dem Komma, was die Auszählung der Briefwahlstimmen angeht, klammern. Wir werden uns daran klammern, dass es vielleicht doch noch Institutionen gibt, die funktionieren in den USA. Daran klammern, dass der Supreme Court, wenn er denn angerufen wird und entscheiden muss, nicht automatisch und immer aufgrund der Tatsache, dass Donald Trump bereits 3 Richter benennen konnte, für ihn entscheiden wird. Und darüber hinaus sehe ich wenig Hoffnung, denn diese Europäer, diese Europäische Union, die halte ich im Moment schlicht und einfach als Block nicht für ausreichend handlungsfähig, um hier einen deutlichen Kontrapunkt zu setzen. Wir werden, und das sehen wir ja schon jetzt und haben es auch im Wahlkampf gesehen, EU-Länder erleben, die applaudieren angesichts der Tatsache, dass Donald Trump hier möglicherweise 4 Jahre bekommt, 4 weitere Jahre. Das ist in Ungarn so. Das ist in Polen so. Und solange wir hier jenseits von Mehrheitsprinzipien sind und Blockademöglichkeiten nach wie vor existieren, muss man doch befürchten, dass die Europäer sich hier zu einer konzertierten Antwort im Konsens nicht durchringen können.
Keine besonders tollen Aussichten also. Klaus Remme in Berlin. Danke dir.
Danke dir. Ciao.
Das war der Tag heute an diesem Mittwoch, dem 4. November, zur Wahl in den USA und den möglichen Folgen. Schauen wir mal, was der Tag morgen bringt. Ab 17 Uhr sind wir wieder da, in der DLF-Audiothek, bei iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.